Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Es ist jetzt 23.49 Uhr und ich freue mich, dass ich es geschafft habe, diese Folge jetzt endlich für euch fertig zu machen. Und ja, ich möchte euch das Gespräch mit Leo Taubert überhaupt gar nicht vorenthalten. Deswegen halte ich das Intro auch ganz kurz. Leo ist mein Kommilitone und mittlerweile haben wir 3,5 Jahre miteinander studiert. Ja, man kann sich vorstellen, dass wir einiges durchgemacht haben. Aber ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Hört ins Interview rein und wir hören uns danach.
Leo, starten wir völlig unvorbereitet in dieses Interview.
Ich bin unvorbereitet.
Was heißt denn hier? Ich bin unvorbereitet. Nee,
ist es mein Podcast oder ist es deiner? Ich bin hier, mehr muss ich nicht machen.
Das stimmt. Wie geht's dir?
Müde, aber eigentlich ganz gut. Ich meine, es ist die letzte Show heute. Es ist lange Zeit vorbei, so.
Ja.
Proben. Wie geht's dir?
Müde. Das war eine anstrengende Zeit. Möchtest du unseren Zuhörenden mal erläutern oder erklären, was wir für eine Zeit gerade hinter uns haben?
Ja, wir kommen gerade aus 6 Wochen Into the Woods-Proben mit anschließenden 3 Showwochen. Showwochen heißt natürlich, wir haben am Wochenende Show gespielt und unter der Woche waren wir in der Uni, was natürlich nochmal eine besondere Herausforderung ist für uns alle. Aber ja, heute ist Derniere und die Zeit geht zu Ende und somit wir auch ein letztes Mal ab in den Wald.
Ab in den Wald, ja, so fühlt es sich an. Jetzt ist es ja so, dass wir schon seit einiger Zeit zusammen studieren.
Ja.
Wie lange sind es? 3?
Bisschen was über 3 Jahre.
3 Jahre, ja. Wie war das für dich, dieses Studium anzufangen? Wie waren so die Jahre für dich?
Boah, also ich wurde ja in das Ganze so ein bisschen reingeschmissen. Ich bin ja, wie du weißt, studierter BWLer und Linguist und habe vorher nicht gesungen, gespielt oder getanzt. Und so auch bei der Aufnahmeprüfung war das ja schon das Ding, dass ich hier ankam. Und alle Leute haben die ganze Zeit erzählt, so ja, ich habe das gemacht. Ich war im Staatstheater Wiesbaden, ich war im Kinderchor in Coburg, hab dann das gemacht, hab die Shows gespielt und ich dachte mir, oh Gott, ich habe nie etwas in meinem Leben gemacht, was das betrifft, außer Klavierunterricht genommen, eine Zeit lang, als ich 16 war oder so. Und war dann auch erstmal mit einer ganz neuen Welt konfrontiert. Ich meine, die Dozierenden haben uns geduzt. Wir folgen uns allen auf Instagram so gegenseitig. Und ich kam aus diesem BWL-Uni-Kontext, wo wir alle gesiezt haben, wo ich teilweise nicht mal mit den Professoren persönlich gesprochen habe, sondern immer nur mit den Übungsleitern oder mit den Leitern des Instituts, also oder des Übungsrahmens sozusagen. Und dann kam ich in so eine Runde voller extrovertierter KünstlerInnen und ich bin ja ganz ehrlich, ich war ein bisschen überrascht. Also man rechnet ja immer mit diesem Klischee von, ich weiß nicht, hast du bestimmt auch Victorious als Kind gesehen.
Ja.
Und ich dachte immer, genauso wird das und witzigerweise ist es auch irgendwie genauso, also gerade wenn man so in die Schauspielrichtung geht, aber ich habe immer erstmal so an diesen ganzen Ellenbogencharakter gedacht, so die Leute wollen nicht mit dir befreundet sein, sie tun nur so, es ist ein harter Konkurrenzdruck. Dann bin ich zu dieser Aufnahmeprüfung gegangen und die waren alle so lieb und so nett und ich war richtig überrascht. Ich dachte mir, oh Gott, ja, auch wenn ich nicht genommen werde, hatte ich wenigstens eine gute Zeit hier. Mhm. Ich weiß gar nicht, wir haben 3 Tage Aufnahmeprüfung gemacht, 4?
Ah ja, ich glaube. Es ging auf jeden Fall ganz schön lang.
Ja.
Das Finale ging, glaube ich, 2 Tage und davor.
Ja, und davor diese Online-Runden hatten wir, ja.
Genau.
Nee, und dann hat das Studium hier angefangen und ich habe mich wahrscheinlich noch nie so viel gestretched in meinem Leben wie in den ersten Wochen des Studiums.
Ja.
ich erinnere mich auch, wie du auf meinen Knien standest
und
mein tolles Auswärts nochmal unterstützt hast. Und,
alles sehr gekontrolliert und geführt.
Ja, das stimmt. Also ich hatte keine Schmerzen von Francesca, das muss man dazu sagen. Und seitdem bin ich hier und es hat sich irgendwie alles so um 180 Grad gedreht. So mein komplettes Leben ist anders geworden.
Ja, ich fand das total interessant, weil letztens erst ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, das ist ja hier alles wie bei Victorious. So, kennst du die Serie? Und ich so, ja, stimmt. Und irgendwie stimmt's auch.
Ja, wir dürfen nur unseren Spind nicht dekorieren.
Ja, genau.
Das wäre cool. Fehlt.
Ja. Die Farbe und die Kreativität am Spind fehlt. Ja. Aber sonst kommt's ziemlich nah hin.
Ja, wir haben weirde Schauspieldozierende, wir haben sämtliche KünstlerInnen, die ihre Momente haben, ihre What-the-fuck-Momente. Darf ich fuck sagen hier?
Ja.
Ja, darf auch Werbung machen, ne? Wir sind ja nicht im Öffentlich-Rechtlichen.
Ich glaube schon, ja.
Ja, ne? Also ich könnte jetzt auch so einfach Produktnamen droppen.
Das müsste ich nochmal nachschauen, wie weit das genehmt ist, aber ich schätze schon, ja.
Okay, dann kann ich auch ganz beruhigt nachher mal einen Schluck aus meinem Mate-ähnlichen Getränk nehmen.
Ja, und ich wollte ja mit dir sprechen, weil wir ja jetzt sozusagen im letzten Jahr sind und kurz davor stehen, in die Welt hinauszugehen.
Ja.
Und ja, es gibt ja bei dieser Serie, ne, vor dem Studium, im Studium, am Ende des Studiums und nach dem Studium. Und ja, wie fühlt sich das an, so kurz vor Schluss?
Das ist ganz spannend. Ich habe da gestern erst noch drüber gesprochen. Es ist so ein richtiges, man fühlt sich jetzt nach dem Abschlussstück irgendwie so ein bisschen leer. Mhm. Und auch so ein bisschen, man wartet jetzt nur noch darauf, dass man jetzt endlich was machen kann. Weil jetzt sitzen wir ja nur hier und warten darauf, dass wir die letzten Prüfungen machen, dass wir die letzten Kurse absolvieren. Wir schwärmen auch alle schon aus in Produktion, in andere Theater, sind gar nicht mehr oft hier. Wann ist unser Jahrgang denn nochmal zusammen groß?
Ja.
Außer für das AFO oder so, für die AFO-Meetings.
Ja, das ist irgendwie auch was ganz Besonderes, dass wirklich, also bei uns werden ja 10 genommen, normalerweise, dass wirklich 10 Menschen 4 Jahre eigentlich 24-7 gefühlt, zusammenarbeiten, sich entwickeln. Also ich denke auch manchmal, ne, wir haben ja auch gesprochen darüber, wenn man sich alte Fotos ansieht, wo man angefangen hat und was man eigentlich für einen Weg hinter sich hat und wie viel eigentlich passiert ist in den 4 Jahren.
Ja.
Und was man für einen Wandel durchgemacht hat, vor allem aber auch einen künstlerischen Wandel in der Zeit.
Ja.
Und jetzt weiß ich aber ja, dass du ja schon eine Produktion in Aussicht hast,
anders
als andere, die immer noch zu Auditions rennen und die auf ihre Chance, hoffen. Was erwartet dich?
Ja, für mich geht's jetzt ab nächster Woche nach Berlin, wo ich dann in einem ganz neuen Musical, sozusagen in einer Uraufführung von dem Musical Planet X spielen werde. Ich übernehme neben Sandra Leitner die männliche Hauptrolle. Und ja, es ist ganz spannend, weil es jetzt auch ganz konträr zu Into the Woods ist. In Into the Woods singe ich eher eine Baritonpartie als Bäcker und als Wolf. Es ist jetzt nicht sonderlich hoch, das Stück. Es ist eher klassisch, es ist sehr schauspielerisch begründet. Und jetzt Planet X ist dann doch modernes Popmusical. Es ist sehr amerikanisch. Es ist nicht wirklich vergleichbar mit etwas, was auf dem deutschen Markt ist. Es geht eher so in die Richtung Heathers. Und ist dann stimmlich auch nochmal eine andere Herausforderung. Aber es ist total eine tolle Erfahrung, Teil von was zu sein, was neu kreiert wird. Ich darf mich sehr ausleben in der Gestaltung der Rolle, in auch musikalischen Sachen. Das Team ist toll. Franziska Koropka macht Regie. Das Stück ist geschrieben von Winona Wildblood und Uroš Ogakovic. Großartiges Duo. es ist wirklich eine Ehre, zumal ich ja, wenn ich es so sagen darf, Winona ist mir so in die DMs geslidet, weil sie ja so einen Typ auf der Bühne suchen. Und klar, ich glaube, ich verkörper nicht das typische Bild von einem Musicaldarsteller. Ich habe Tattoos, Piercings, es ist jetzt nicht so typisch.
Was würdest du als typisch klarifizieren?
Ich glaube, es ist immer noch sehr das Bild in den Köpfen, dass Darstellende auf der Bühne relativ clean sein sollen, damit sie in alle Rollen schlüpfen können, womit ich mich überhaupt nicht identifiziere, womit ich auch überhaupt nicht mitgehen möchte, weil wir sind jetzt im Jahr 2025. Es macht für mich meiner Meinung nach nichts aus, ob ein Darsteller auf der Bühne Tattoos hat, ob er Piercings hat, welche Körperform er hat, ob er jetzt queer, straight, sonst irgendwas ist. Das ist sowas von irrelevant, weil am Ende sind wir alles KünstlerInnen, die auf der Bühne zusammenkommen und ein Produkt kreieren, was den Leuten Spaß beim Anschauen machen soll. Und das, diese ganzen Kriterien, so man muss jetzt eine Leinwand sein, die vom Regisseur bemalt werden kann, finde ich schwachsinnig. Ich finde es viel wichtiger, dass wir wissen, wer wir sind und dass wir uns auch als wirklich gute KünstlerInnen-Persönlichkeiten präsentieren auf der Bühne.
Ja. Ja, wir haben ja auch, glaube ich, haben wir doch heute drüber gesprochen, dass am Ende dieses Team, was zusammenkommt, das macht ja eigentlich dann letztendlich alles aus. Also diese Zusammenarbeit, miteinander was auf die Bühne zu bringen, eine Geschichte zu erzählen, und jeder Part ist total wichtig. Und jeder bringt ja auch was von sich da mit rein, über Ideen oder die Auffassungen, oder jeder bringt sein Stück auf Arbeit damit.
Ja, und es ist ja auch nicht so, dass wir irgendwie in der Welt rumlaufen und dann sehen wir die Maschine Mensch ununterbrochen, sondern wir sehen ja die unterschiedlichsten Menschen im Alltag, und warum sollten dann auch nicht unterschiedliche Persönlichkeiten auf einer Bühne stehen und zusammenkommen?
Das ist ja auch eigentlich total interessant, weil ich habe darüber nachgedacht bei unserem Abschlussstück. Wir haben ja jetzt diese eine Besetzung, und ich glaube, hätte man die Besetzung anders gemacht, dann wäre es ein komplett anderes Stück geworden.
Ja, auf jeden Fall.
Darüber habe ich wirklich länger nachgedacht, weil ich dachte mir so, das Rotkäppchen jetzt, was ich spiele, das passt gut zu mir und so, aber ich hätte auch andere Rollen spielen können, aber dann wäre auch das Stück anders geworden.
Ja.
Und ich glaube, auch andere hätten sich in anderen Rollen wiedergefunden, aber dann wäre es nicht so auf die Bühne gekommen, wie es jetzt auf die Bühne gekommen ist. Und das ist ja auch total spannend, weil dann auf der einen Seite kommt natürlich die Vision des Regisseurs, des ganzen Teams, und auf der anderen Seite kommen dann die Darstellenden, die einfach dann eigentlich sich selbst mitbringen und alles anbieten. Und dann kommt es so zusammen und dann entsteht hoffentlich was Schönes.
Ich meine, wie ist das denn für dich? Du spielst doch jetzt jeden Abend mit einem anderen Bäcker, weil unser wundervoller Kollege Rinus Render und ich, wir alternieren Bäcker und Wolf jede Vorstellung. Das heißt, auch Francesca spielt ja mit zwei Bäckern und zwei Wölfen jedes Mal.
Ja, es ist total anders. Also es ist dasselbe Stück, aber man merkt schon, du spielst den Bäcker anders als Rinus. So. Aber man kann auch gar nicht man kann das auch gar nicht werten, finde ich.
Nein, auf gar keinen Fall,
Weil es ist einfach ein bisschen eine andere Herangehensweise an die Rolle und ein anderes Verständnis, und da kriegt man auch unterschiedliche Impulse. Und das ist auch ganz interessant, weil ich von dir ganz andere Impulse kriege und ganz anders darauf reagiere als jetzt bei Rinus. Aber natürlich immer in der Rolle. Und das ist dann auch total interessant, wenn man dann Rotkäppchen als Rolle, da hat man eine Vorstellung davon. Und dann ist natürlich bei einer Vorstellung, so reagiert Rotkäppchen darauf, aber darauf würde sie so und so reagieren. Und das findet sie toll und das findet sie irgendwie nicht so toll. Und mit jeder Vorstellung entdecke ich da irgendwie auch immer noch ein bisschen mehr.
Ja.
Und das füllt dann auch den Charakter so ein bisschen. Und ja, es ist sehr spannend, obwohl ich mir auch ab und zu dann die Frage stelle, kommt es auch beim Publikum dann an? Also, oder steht da wirklich dann die Geschichte im Vordergrund? Und ich sag mal, die Menschen sind so von dieser Geschichte, dann sind da so drinnen, dass so Kleinigkeiten gar nicht so einen Unterschied machen. Das ist ja auch immer noch so eine Frage, die ich mir dann stelle.
Also ich meine, wir haben doch zwei Kritiken vom Wolf zum Beispiel.
Ja.
Rhenys als animalische Bestie eher.
Ja.
Und wir beide in unserer Kombi haben eher die 50 Shades of Grey Kritik bekommen. Eher irgendwas mehr Sexuelleres, mehr Psychologischeres, was irgendwo...
Stimmt.
Also anscheinend kommt es ja doch rüber. Und ich merke das ja auch bei Rhenys und mir, wir haben uns ja auch unterhalten, ich spiele den zweiten Akt viel lieber, weil es viel mehr Drama, viel mehr Leid gibt. Und Rhenys spielt den ersten Akt lieber, der eher komödiantisch und voller Freude und Euphorie ist. Und das macht dann ja dann auch so, das macht uns ja auch als Typen so aus. Wir sind ja bei, ich tendiere eher, habe eher einen Hang zur Dramatik, Rhenys eher zur Lebensfreude.
Ja. Das ist,
und natürlich, das hat ja dann einen Einfluss auf alle, die auf der Bühne stehen.
Ja, total. Total. Und das setzt ja auch irgendwie die Atmosphäre beziehungsweise auch die Energie für den Abend.
Ja.
Also jetzt, heute ist ja unsere 8. Show, die letzte Show. Aber ich muss sagen, das ist so, also ich finde das so wahnsinnig, wie wichtig auch das Publikum ist.
Ja, ja.
Und also die Erfahrung, die finde ich, macht man jetzt, weil wir spielen ja alle Hauptrollen. Und ich finde, das ist so extrem spürbar, wenn man jetzt irgendwie im Ensemble ist, finde ich, ist das gar nicht so spürbar, weil im Ensemble, man setzt jetzt nicht die Witze und man kriegt zwar die Reaktion des Publikums mit, aber in der Hauptrolle auf jeden Fall viel, viel mehr. Und diese Energie, die das Publikum mitbringt, also das hat so einen großen Einfluss auf den Abend. Weil, also ich habe da so viele Beobachtungen gemacht, entweder das Publikum geht total mit und klatscht und lacht laut und dann ist man auch irgendwie, man fühlt sich so ein bisschen bestätigt und schmeißt sich noch mehr rein und hat da auch total Lust oder, und wenn das Publikum so still und angespannt ist, dann ist man auch angespannt und man denkt, was ist los? Man hinterfragt auch sich selbst und das zieht sich so durch die ganze Arbeit und das ist echt super spannend am Theater.
Ja, wir hatten ja auch gestern ein Publikum, was so viel gelacht hat auf einmal, wo ich auch selber gemerkt habe, oh, es ist echt schwer, dann im Charakter zu bleiben, weil man möchte sich ja so mit den Leuten mitfreuen, so man macht einen Witz, es kommt gut an, es ist schön, aber es ist gerade eigentlich eine total ernste Szene. Und das ist ja das bisschen das Witzige beim Schauspiel. Das ist ja eigentlich nur witzig, wenn es ernst ist.
Ja,
so,
genau.
Du spielst ja nicht witzig, sondern du spielst immer ernst. Du musst es ernst meinen, sonst wird es nicht witzig.
Ich musste auch so kämpfen, nicht zu lachen gestern. Das war, also irgendwann, wenn dann zu viel gelacht wird, dann ist auch wirklich schwierig, im Charakter zu bleiben.
Ja.
Ab einem gewissen Punkt. Aber das ist ja auch was, was ich liebe. Also anders als du bin ich ja mit Theater groß geworden. Und ich habe das immer mitbekommen, vor allem bei meinem Papa, wie viel Quatsch hinter der Bühne gemacht wird.
Ja.
Und die Leute haben einfach Spaß und da passiert so viel hinter der Bühne. Und am Anfang waren wir alle so angespannt und waren alle noch sehr konzentriert. Und jetzt sind wir mittlerweile so eingespielt, dass man auch immer wieder mal so einen Spaß einbaut oder irgendwie... Ja, wie soll man das beschreiben?
Man muss ja schon sagen, also wir machen schon, also gerade Spoiler, zweiter Akt in der Szene, bevor wir alle erfahren, dass meine Frau gestorben ist, sitzen wir hinter der Bühne und wir albern nur rum. Wir machen nur Scheiße hinter der Bühne. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir da zu dritt stehen, du mit dem Baby noch in der Hand, dann, es ist irgendwie, aber wenn du sagst, gut, ich weiß ja, dass du mit dem Theater aufgewachsen bist, aber wie ist das denn? Gibt es dieses typische Sonntagabendpublikum? Weil es ist mir jetzt bei den letzten Shows oder auch allgemein ist es mir immer aufgefallen, Sonntagabend, es ist immer ein bisschen zurückhaltender.
Ja, ich habe schon auch mit jemandem drüber geredet und wir haben gedacht, so, die sind schon im Kopf ist man schon so bei Montag.
Ja.
Weißt du, okay, wann kann ich nach Hause? Ich muss ins Bett, morgen früh muss ich früh raus. Und Freitag und Samstag, da ist normalerweise der Morgen frei, da sind die Leute entspannt, haben vielleicht auch was getrunken.
Ja.
Und es wird ja auch gesagt, nach der Pause kommen alle glücklicher zurück. Aber ja, da fehlt noch einfach die Erfahrung, weil ich habe zu viel Ensemble gemacht und ich habe wirklich das Gefühl, jetzt in der Hauptrolle kriegt man das viel besser mit, wie das Publikum drauf ist.
Ja.
Oder beziehungsweise ich habe jetzt mehr drauf geachtet in der ganzen letzten Zeit, weil ich fand die Unterschiede auch wirklich immens.
Ja,
also
wirklich.
Total krass. Ja.
Aber vielleicht muss man auch ganz kurz noch erwähnen, das ist ja Into the Woods ist ja nicht das Erste, was wir zusammen machen.
Ja, das stimmt.
Das ist ja auch noch. Wir haben ja schon Ballem Savoy zusammen gemacht, Operette hier am Theater.
Tutsi.
Da, aus Tanzensemble oder beziehungsweise Tanzgesangensemble, ja. Aber.
Was ihr wollt.
Was ihr wollt,
Shakespeare.
Ja. Was aber auch nochmal, also ich meine, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand zum Beispiel, was ihr wollt, war für mich körperlich anstrengender als Into the Woods. Obwohl Into the Woods länger geht, ich singen muss oder wir singen müssen und auch diese ganzen musikalischen Cues und es ist ja super anstrengend, das erstmal zu verarbeiten, bis das Orchester, es ist ein Sondheim-Stück, Sondheim schreibt hochkomplexe Stücke, da ist alles, unterstützt der Text die Musik und andersherum, du kannst alles separat betrachten und es kannst es trotzdem zusammenführen und es macht am Ende Sinn, was es für uns natürlich nicht einfacher macht auf der Bühne. Für den Zuschauer vielleicht, glaube ich, auch manchmal nicht, weil man hat nicht diese typischen, ich singe jetzt eine Nummer und habe eine schöne Melodie und die bleibt mir im Kopf, sondern wir haben einen Klangteppich und dann singen wir die diversesten Töne in den verschiedensten Tonarten drüber. Aber ich finde dann trotzdem, gerade durch diese Absprachen, finde ich Musiktheater doch eher mehr, ich würde sagen, wenn wir das mit normaler Arbeit vergleichen, so einem Lauf, nicht Laufband, wie sagt man, so eine Fließbandarbeit.
Fließbandarbeit?
Ja. Weil wir nicht so die Möglichkeit haben, uns so komplett frei zu spielen.
Du meinst jetzt im Ensemble, oder?
Nee, ich meine allgemein, jetzt auch bei Into the Woods.
Ah.
Also zumindest habe ich das Gefühl, weil wir ja immer darauf angewiesen sind, dass wir irgendeinen Cue erfüllen müssen. Das hast du im Schauspiel ja nicht.
Das stimmt. Also ich, Into the Woods ist auf jeden Fall sehr strukturiert.
Ja.
Und man, aber ich glaube, das sind viele Musicals, die einfach so durchgetaktet sind. Im Schauspiel kann man sich da wesentlich mehr Freiraum lassen. Aber, und da hatte ich auch schon mal mit jemandem drüber gesprochen, ich finde, das ist auch eine Gefahr, dass es im Schauspiel dann zu viel Zeit, dass man sich zu viel Zeit lässt, dass man dann nicht die Anschlüsse hat so und dann dann legt man sich vielleicht so in Leid rein und dann wird es vielleicht auch too much. Ja, aber das sind auf jeden Fall, andere verschiedene Sparten haben unterschiedliche Dinge zu bieten, würde ich mal das so zusammenfassen.
Ja.
Ja. Ja, wie blickst du jetzt auf die Studienzeit zurück? Was nimmst du mit in den Job? Und was glaubst du, erwartet dich?
Naja, prinzipiell, was ich mitnehme in den Job, ist alles, was ich hier gelernt habe.
Ja.
So, aber sonst hätte ich keine Skills für den Job.
Und was hast du gelernt?
Singen, Tanzen, Schauspiel. Obwohl, Tanzen in Klammern würde ich sagen, moven. Gut moven. Sich gut bewegen, habe ich hier gelernt. Ich glaube aber, der Job wird entspannter.
Ja.
Bin ich ganz ehrlich, weil Uni ist schon Druck oft.
Ja.
Und man muss es auch nicht beschönigen. Und ich glaube, es wird einem auch mehr Druck gemacht, als es eigentlich müsste, weil in der Berufswelt ist es dann ja so, du wirst gecastet und dann bist du gecastet.
Ja.
So hier kannst du zwar dein Solo irgendwann singen, aber du wirst trotzdem bewertet ununterbrochen.
Ja, die Erfahrung, die teile ich auf jeden Fall. Ich finde auch, der Druck an der Uni ist extrem und man wird irgendwie auch überall kritisiert, also von jedem.
Ja, ja.
das passiert dir natürlich dann im Job auch. Also Leute machen sich dann eine Meinung über dich, die bilden sich eine Meinung über dich, aber sie sagen es dir nicht direkt.
Eben.
Ich weiß jetzt nicht, ob das besser ist. Aber hier, du kriegst ja die ganze Zeit Feedback.
Ja.
Ununterbrochen Feedback. Und ich habe auch das Gefühl, so im ersten, zweiten Jahr, da bist du noch so ein bisschen beschützt. Und dann drittes, viertes Jahr, da nimmt keiner mehr ein Blatt vor den Mund.
Ja.
Und ich meine, das ist ja auch gut und lieb gemeint, weil man will ja, dass wir wirklich das Beste aus uns rausholen. Und für viel bin ich auch total dankbar. Aber man muss natürlich gut damit umgehen.
Ja, das stimmt. Und das muss man vor allem lernen.
Und wie gehst du damit um?
Wie ich damit umgehe?
Wie gehen wir damit um?
Boah, ich wusste es lange nicht. Ich weiß noch, nach unserem allerersten Liederabend, also ich meine, ich muss ja sagen, Aufnahmeprüfung war das allererste Mal, dass ich vor Leuten gesungen habe.
Ja.
Das war ja schon so ein, ich habe mich ja angestellt wie ein richtiges Bürstchen.
Ja.
Bin ich ganz ehrlich, ich bin in diesen Raum rein, ich wusste ja gar nicht, wohin mit mir, mit den Noten und mit dem Wasser. Und dann stand ich da und war erstmal so, hi, hier bin ich jetzt, kann ich anfangen? Und dann meinte unser ehemaliger Dekan und jetzt unser beider Gesangslehrer, meinte dann zu mir, ja, hi Leo, erstmal stell dich doch erstmal vor, ja. Mach ganz ruhig, komm erstmal an. Und dann das zweite Mal, dass ich vor Leuten gesungen habe, war bei unserem ersten Liederabend bei Zumutung.
Oh,
was für uns
Zumutung.
Alle auch eine Zumutung
ja.
war, wenn wir ehrlich sind. Und ich weiß noch, ich habe gesungen, sehr unsicher, auch meiner Meinung nach einen viel zu schweren Song für jemanden im ersten Jahr, der vorher nicht gesungen hat. Bin rausgekommen und das allererste Feedback, was ich bekommen habe, war, ja, das war nix.
Oh. So.
Das macht schon was mit einem. Ich habe wirklich so ein, zwei Jahre gebraucht, um überhaupt mich auf eine Bühne zu stellen und sagen, ja, ich möchte jetzt von mir aus singen und jetzt mache ich das super gerne. Jetzt habe ich dieses Selbstbewusstsein entwickelt.
Ja.
Aber ich versuche auch, das so trocken wie möglich alles zu betrachten.
Ja, das ist, glaube ich, auch echt wichtig.
Weil ich weiß, was ich für Meinung habe gegenüber anderen künstlerischen Erzeugnissen. Und ich weiß, dass andere diese Meinung haben. Und jeder hat Meinung. Mhm. Jeder hat ganz viel Meinung. Wenige haben Ahnung.
Ja.
Das ist immer das. Und deswegen versuche ich das einfach überhaupt nicht an mich ranzulassen und einfach so zu denken, ja gut, es gibt Leute, denen wird es super gefallen, was ich mache.
Ja.
Es gibt Leute, denen wird es gar nicht gefallen. Und das ist okay. Es gibt Leute, die werden mich casten, weil ich der Typ bin. Es gibt Leute, die werden mich casten, weil ich es gut singe.
Ja.
Es wird Leute geben, denen ist es egal, wie wir singen. Und ich versuche es halt auch einfach, den Job so komplett aus meinem Privatleben rauszuhalten und rauszulassen. Weil das ist die Gefahr ja bei uns.
Ja, dass es zu sehr verschmilzt. Also da habe ich mit Andrea auch drüber geredet, mit Feedback und Kritik, war ich ja wirklich auch, also und du auch, also Kritik kann dich manchmal echt zerstören, so
innerlich.
Und kann mental extrem belastend sein. Und ich habe jetzt auch, vor allem so im letzten Jahr, ist mir einfach, also ich habe das so angefangen zu verinnerlichen, dass man Kritik einfach auch ein bisschen von sich weg hält, dass man das nicht so nah jetzt an sich ranlassen darf, weil, wie du schon gesagt hast, es gibt viele Meinungen, viele unterschiedliche Meinungen, die Leute nehmen ja auch verschiedene Dinge wahr und stehen in einem unterschiedlichen Verhältnis, so kommen ja auch mit ihrer eigenen Laune hier rein
ja,
und
ja.
bringen ihr eigenes Leben mit und am Ende, ja, manchmal ist ganz spannend ja auch, was Leute sagen, aber ich denke, sowohl positiv als negativ, ne, wenn man das so abhängig macht, also seine eigene Stimmung so abhängig macht von dem, was andere Leute sagen, ich glaube, dass, also ich habe auch angefangen, einfach mich auf mich zu konzentrieren und zu gucken, also erstmal zu gucken natürlich, okay, wer sind die Leute, denen ich vertraue,
ja.
von denen ich mir wirklich ernsthaftes Feedback auch holen möchte, um halt besser zu werden und dann, wie fühle ich mich auf der Bühne, habe ich das Gefühl, ich habe eine gute Arbeit gemacht oder nicht und da wirklich, also und es gibt Leuten, denen ich vertraue ich und da akzeptiere ich dann auch Feedback
ja.
und verarbeite das dann auch, um natürlich daran auch zu wachsen. Aber nicht jeder, in Anführungsstrichen, dahergelaufene Publikumsgast sollte eigentlich die Macht haben, dass mir schlecht geht.
Ja, ja.
Also dann würde ich auch sagen, oh, das, ne, wenn es jetzt eine schlechte Meinung ist, ah, das ist ja schade, dass der nicht gefallen hat, Geschmackssache und so.
Ja.
Obwohl sowas ja auch wirklich jetzt noch nicht so passiert ist.
Ja, ich finde halt, es ist immer wichtig, dass man eine gute Feedback-Kultur entwickelt. Ja. Und es ist ja auch so, wir untereinander, wir können uns ja Feedback geben.
Mhm.
Und das finde ich auch wichtig. Und ich finde es auch richtig und wichtig, unter Freunden und unter guten KollegInnen zu sagen, ja, nee, das war jetzt gerade nicht dein Bestes,
ja,
da kannst du mehr, aber versuch's doch mal damit. Oder zu sagen so, ah, der Ton war ein bisschen eng, so mach's doch mal, probier doch mal das, probier doch das. Und das ist ja voll fein und das bringt einen ja auch weiter. Aber zu sagen, nee, fand ich scheiße,
ja,
kommen wir ja nicht voran. So, ja. Also es bringt ja niemanden irgendetwas. Ich sage, ah, schön, was fandest du denn scheiße? Nee, hat mir nicht gefallen. Ah, gut, haben wir wieder deine persönliche Meinung.
Ja, genau.
Das ist schön, anderen Leuten wird's gefallen.
Ja. Ja, das ist wirklich auch ein schmaler Grat.
Ja.
Na, ich gehöre ja auch dazu, zu den Leuten, die immer helfen wollen und immer verbessern wollen. Und da können wir noch mehr rausholen. Und ich meine es doch nur gut. Also, es kann auch manchmal schlecht aufgefasst werden. Deswegen habe ich auch angefangen, mich da echt zurückzunehmen. aber die Leute, die ja auch dazu lernen wollen, die kommen ja auch.
Ja,
die,
ja.
Die fragen ja dann auch und die sagen ja auch, es lief jetzt nicht so gut, wie wollen wir es machen? Aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Feld. Also, weil man stellt sich ja jetzt auch auf die Bühne vor, weiß was ich, hunderte von Menschen und macht sich da verletzlich, zeigt da was und dass dann natürlich ganz viel Meinung zurückkommt.
Ja.
Ist ja auch,
ich hab das
Berufsrisiko.
Ich habe das gestern wieder gemerkt, so, ich stelle mich dann ab der Mitte vom zweiten Akt stehe ich ja eigentlich nur noch verzweifelt, heulend und am Ende meiner nervlichen Kapazitäten auf der Bühne. Und danach laufe ich hier raus, laufe dem Publikum entgegen und bin auf einmal wieder ein normaler Mensch. So.
Ja.
Gestern haben mehrere Leute, zumindest in der ersten Reihe, habe ich es mitbekommen, dass sie das Weinen angefangen haben am Ende. Ich stand weinend auf der Bühne. Und dann gehe ich kurz ab, schaffe mein Kind weg, weil es ist schlecht, mit Kind in der Hand zu tanzen.
Ja.
Und komme wieder und alles muss normal sein. Mir laufen noch die Tränen runter, die Nase läuft und dann wird aber gleich wieder gelacht und man ist wieder so voll dabei. Und dann läuft man raus und stellt erstmal fest, die Leute haben dich gerade an deinem verletzlichsten Punkt, an deinem Punkt, der dich am... Weil du schaffst es nur zu weinen, wenn du entweder wirklich gut bist und das wirklich mechanisch kannst, das kann ich nicht, oder du machst dich wirklich durchlässig und verletzlich auf der Bühne.
Ja.
Und Singen ist ja immer eine Durchlässigkeit, oder Schauspiel, Singen, Tanzen ist ja immer eine Durchlässigkeit, immer eine Verletzlichkeit, immer ein, ich öffne mich jetzt so, dass ihr mit mir mitfühlen könnt. Und ich finde, das macht auch gutes Schauspiel aus, dass man halt sich in einem gewissen Maß, in einem gesunden Maß für das Publikum öffnet.
Ja.
Und deswegen finde ich das immer ganz spannend, dann wieder rauszulaufen und dann laufe ich den Leuten entgegen und dann sieht man immer so dieses Grinsen irgendwie, aber auch irgendwie nicht so, weil sie alle noch ein bisschen verstört sind, also gerade bei Into the Woods vom zweiten Akt. Und dann ist man so, ey, alles gut. Es ist auch nur ein Job. Es ist wie wenn ich jetzt 8 Stunden Buchhaltung gemacht hätte. Ist halt so, ne?
Ja, das ist auch so interessant, ne? Vor allem bei Into the Woods, das sind ja ganz schnelle Szenenwechsel. So.
Ja.
Und dann mit einem Schnips bist du wieder fröhlich und dann wieder traurig und dann auf einmal bist du wütend. Und also der Körper macht so viel durch in 3 Stunden.
Ja, ja.
Und dann aber legst du das Kostüm ab, bist wieder du.
Ja.
Und denkst dran, was jetzt gleich zum Abend ist und dass du hoffentlich gleich schlafen gehen kannst.
Das reicht schon beim Schlussapplaus. Beim Schlussapplaus stehe ich nur damit so, ja, jetzt bitte nach Hause gehen. Jetzt wird es Zeit zu duschen, jetzt ist vorbei, mein Job ist getan, danke.
Es ist schon ein sehr interessanter Job, den wir uns da ausgesucht haben.
Ich finde es immer so spannend, weil meine Oma zum Beispiel, ich komme ja von einem 30-Mann-Dorf aus Thüringen, da gibt es sowas ja gar nicht. Also es gibt ja auch gar nicht bei mir in der Gegend die Möglichkeit, sich so fortzubilden oder weiterzubilden. Also in der Kindheit überhaupt nichts. Und meine Oma, wir hatten mal eine schöne Diskussion, weil sie hat auch kein richtig, sie versteht auch nicht so richtig, was ich mache. Wir hatten eine ganz süße, ist meine Oma, ich habe sie ja wirklich ganz toll. Aber sie hat mich mal gefragt, ja, und was studierst du jetzt? Ich sag, nee, Gesang, Schauspiel und Tanz. Ja, und was machst du dann? Ich so, naja, singen, Schauspiel und Tanzen, also so kompliziert ist es nicht. Aber sie war so, ja, und dann, wie lange arbeitest du dann? Ich so, naja, es kommt immer drauf an, wann Maske ist, so, das muss man damit einberechnen, aber effektiv sind es, glaube ich, so 3-4 Stunden am Abend. Und meine Oma, ach herrje, wie willst denn du da Geld verdienen, 3-4 Stunden am Tag arbeiten? Ich so, na, so wird man nicht bezahlt, das ist alles kein Problem. Aber da habe ich erstmal gemerkt, sie hat kein Verständnis dafür. Ja. Und man muss auch sagen, 3-4 Stunden, es reicht.
Aber fürs Protokoll, es sind natürlich mehr als
3-4 Stunden. Ja, ja, es sind Proben. Es sind, ja. Man vergisst dazu, erinnere mich mal dran, dazu kann ich gleich auch noch was sagen, weil ich witzigerweise auch vor 2 Tagen darüber gesprochen habe. Aber was ich dazu noch sagen wollte, bei Was ihr wollt zum Beispiel, was ja eigentlich ein witziges Stück ist, aber ich habe natürlich den Junkie-Onkel, deinen Junkie-Onkel gespielt. Und ich habe mich dann auch in so eine weirde Körperlichkeit begeben. Ich habe mir wirklich versucht, weil es auch eine moderne Version des Stücks war, ich habe mir echt versucht, so das Beste aus den Berliner Techno-Clubs zu nehmen und das in meine Körperlichkeit zu geben. Ich habe die ganze Zeit mit den Kiefer angespannt, jeglichen Muskel. Und ich habe beim Applaus schon gemerkt, ich bin einfach leer. Ich bin fertig. Ja. Und ich war so ausgelaugt nach diesen Shows, weil es körperlich so anstrengend war, ich konnte danach nichts mehr tun.
Ja, es ist ein körperlicher und ein mentaler Marathon, weil du musst 3 Stunden hochkonzentriert sein, du musst eigentlich selbst, wenn du weg von der Bühne bist, musst du dem Geschehen noch so halb folgen, du musst mitkriegen, wann du kommst, du registrierst die ganze Zeit, was passiert, bist aufmerksam. Dann natürlich, wenn du auf der Bühne stehst, dann musst du abliefern, dann gibst du Vollgas, dann gehst du wieder runter, fährst wieder runter, ne? Und das passiert sehr oft am Abend, dieser Switch zwischen Vollgas und wieder ein bisschen runterfahren, aber nie ganz. Und dann eben kann auch mal passieren, ne? Was, wenn Dinge schief gehen? Dann muss man ganz, ganz schnell reagieren und also das ist ja das Ding, du bist eigentlich in Alarmbereitschaft und bist nur darauf auszureagieren.
So. Ja, und das habe ich besonders beim zweiten Akt von Was ihr wollt damals gemerkt, ich konnte auch Backstage nicht aus dieser Körperlichkeit raus, weil ich sie sonst nicht hätte wiederfinden können. Mhm. Die hat sich so lange aufgebaut, dass ich dann halt auch wirklich im Backstage stand. Ich habe die Leute angespuckt, wenn ich mit ihnen gesprochen habe. Es ist so, ich habe gar nicht aufgehört zu verkrampfen die ganze Zeit, einfach nur, weil ich wusste, wenn ich jetzt auf die Bühne komme und das nicht durchziehe, dann kauft mir das keiner ab.
Ja, man muss durchziehen. Das ist so zu halb-halb, dann funktioniert es nicht dran. Es ist halt auch dieser Job. Der Job, mir hat das extrem geholfen, das als Phasen zu sehen. Ja. Also als Phasen zu betrachten. Weil gerade, okay, wenn du jetzt, also ich komme ja vom Tanz und dann, wenn du Tänzerin bist, okay, dann fokussierst du dich halt nur aufs Tanz. Nur auf den Tanz. Und du tust alles dafür, um deine Technik zu verbessern, den Ausdruck. Aber es gibt nur Tanz so als Linie. Und deswegen ist mir das auch so schwer gefallen, als ich dann zum Musical umgeschwenkt bin. Weil beim Musical hast du halt Gesang, Schauspiel, Tanz und alles, was dazwischen noch verläuft, die ganzen Verbindungsstrecken, weil es gibt ja verschiedene Genres, es gibt verschiedene Tanzstile, die du alle können musst, du musst irgendwie auch ein bisschen Partnertanz können, du musst Pop, Rock, klassisch irgendwie, alles nicht perfekt, aber solltest schon mal was davon gehört haben. Und gerade im Musical, da hast du halt mal, ne, ich habe jetzt diese Audition, und dann habe ich halt eine Phase von 3 Wochen, da konzentriere ich mich auf Steppen, weil ich einfach gut sein muss. So. Ja. Und dann ist jeden Tag Steppen, Steppen, Steppen angesagt. Und dann hast du irgendwann mal wieder ein anderes Stück, da singst du dann nur Pop, weil Pop gefragt ist. Oder dann hast du mal ein klassisches Stück, dann machst du eher klassische Stücke, um da reinzukommen. Und das ist, also, und dann natürlich auch, dann hast du die Probenphase, die ist extrem anstrengend. Und am besten machst du in deinen Off-Zeiten, schaust du, dass du dich gut vorbereitest darauf, die Probenzeit, da geht es ja nur um Proben und das Stück.
Ja,
so,
ja.
Da hast du keine Möglichkeit, mental oder körperlich irgendwas anderes zu machen. Und dann kommt die Vorstellungszeit und da hast du wieder andere Prioritäten. Und ich glaube, das ist in dem Job wirklich krass, wie eine Phase in die andere führt.
Ja, aber auch wie konträr die Phasen gleichzeitig sind. Ich habe das jetzt richtig gemerkt. Nach Into the Woods hatte ich Schwierigkeiten, die Partien für Planet X zu singen.
Ja.
So, also diese Pop-Tenor-Partien fielen mir so schwer. Eigentlich ist die Höhe das, was mir leicht fällt im Singen. Und auf einmal war sie weg.
Ja.
Und dann steht man da und ist so, oh Gott, ich muss aber in 2-3 Wochen in das nächste Stück starten. Wie mache ich das? Und dann muss man sich auch mal sagen, ey, ich cracke jetzt 2 Wochen, aber dann geht's auch wieder.
Ja.
Die Stimme kennt's ja, die ist es gerade nur nicht trainiert. Und das ist es ja mit allem. Und weshalb ich diesen Job auch so anstrengend finde, wir trainieren uns ja konsequent um in das, was wir gerade brauchen.
Ja, genau.
Aber müssen irgendwie alles auch wieder abrufen können, relativ schnell, wenn es drauf ankommt.
Und ich war da letztens erst, ich dachte erst so, das kann doch nicht sein. Weil, also ich habe ja meine Tanzausbildung gemacht, ich war so fit, auch mein Ballett war wirklich technisch gut. Und jetzt habe ich ja, wir haben so viel gemacht, Leo, in der letzten Zeit, es ist so viel passiert.
Oh Gott.
Und ich stelle mich zur Company, ins Training und ich denke mir so, was ist mit meinem Körper los? Aber ja klar, ich habe ja monatelang kein Balletttraining mehr gehabt und mein Körper war es einfach nicht gewohnt. Mein Körper ist jetzt Steppen gewohnt und Into the Woods und Jazz. Aber es hat mich so sauer gemacht und auch mich ein bisschen frustriert, weil ich dachte, es ist ja nicht verloren. Ne?
Nein.
Wenn man sich jetzt, würde ich mich jetzt 3 Wochen hinstellen, jeden Tag eine Ballettstunde machen, dann käme das ja auch alles sehr schnell wieder.
Ja, klar.
Weil Neuronen und Muskeln und so, die erinnern sich ja auch. Aber das ist frustrierend in unserem Job.
Das ist sehr frustrierend,
frustrierend.
Und was auch, und da kommen wir auch einen guten Bogen spannen zu meinem Punkt, den ich vorhin noch machen wollte. Weil ich habe jetzt für mich festgestellt, weil ich mir jetzt die Zeit zwischen den Into the Woods Shows, hatten wir ja Uni gehabt, da habe ich mir viel freigenommen, weil ich ja das Stück in Berlin vorbereiten musste. Und ich sitze den ganzen Tag zu Hause und übe dieses Stück, ich lerne den Text, ich sitze am Klavier, studiere die Songs ein und abends liege ich im Bett und denke mir, ich habe nichts gemacht.
Ja.
Ich habe nichts geschafft. Und das, finde ich, ist so ein bisschen eine Disziplin, die ich zumindest noch erlernen muss. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieses Selbstorganisieren und sich zu sagen, ey, heute habe ich richtig was geschafft, auch wenn ich nur zu Hause war und das Zeug gelernt habe. Und das ist auch die Schwierigkeit, dass wir unser Hobby zum Beruf gemacht haben.
Ja.
Ich persönlich habe noch kein anderes Hobby wieder. Ich mache nur den Job. Ich komme nach Hause, mache den Job oder lebe halt mein Privatleben. Und deswegen möchte ich es auch nicht in mein Privatleben reinschleifen lassen.
Ich habe auch schon gehört, wir reden nur über deine Arbeit. Und ich so, aber mein ganzes Leben ist meine Arbeit.
Ja, und das ist irgendwie schön, aber auch irgendwie traurig.
Es ist traurig. Ich habe tatsächlich, wie heißen diese Farben? Aquamarellfarben.
Meinst du Aquarellfarben?
Aquarell? Nee.
Aquarell?
Diese Wassermalfarben.
Dann sag Wassermalfarben.
Ich habe das einmal gemacht und dachte mir so, oh cool, das könnte ein neues Hobby werden. Ich habe es mir bestellt, ich habe es nie wieder gemacht.
Ich bastel Ketten und Armbänder, so mit diesen Perlen. So, dann fitzel ich das so drauf.
Ja, das ist auch cool.
Weil das ist so eine Beschäftigung. Dann kannst du nebenbei irgendwas laufen lassen, so an Musik, und dann bastelt sie so eine Kette und Armbänder. Weißt du, wie viele Perlenketten und Armbänder ich jetzt zu Hause habe?
Ja, also malen, zeichnen. Aber, und dann ist halt auch so, mir fehlt dann oft die Zeit.
Ja,
irgendwie.
Man ist auch leer nach Proben.
Und ich habe auch, ich habe dasselbe Problem wie du. Ich mal dann sowas und denke mir so, aber jetzt habe ich ja nichts geschafft.
Ja.
So, das ist so, was habe ich denn die letzte Stunde gemacht? Ich habe ein Bild gemalt, so okay.
Ja.
Aber ich glaube, das ist so ein bisschen Musical-Krankheit oder Künstler-Krankheit oder Perfektionismus-Krankheit, dass wir uns da auch gerne eingestehen dürfen, es darf auch mal so sein. Aber ich glaube, bei uns ist es auch extrem, weil wir sind so gewohnt, 24/7 alles zu geben. Und wenn wir uns mal eine Stunde hinsetzen und einen Film gucken würden, dann denken wir trotzdem, ah, warum haben wir nicht geübt oder so? Weil das Ding ist ja, wir sind ja auch nie fertig. Also man kann ja einen Song nie genug üben. Ne, wenn du jetzt ein naturwissenschaftliches Projekt hast, dann machst du da deine Sachen und ja, okay, da kannst du natürlich auch bis ins Unendliche planen, aber irgendwann machst du dann den Versuch und dann ist das Projekt abgeschlossen und dann gehst du nach Hause und sagst, ja, ich habe mein Pensum für heute geschafft. Ja. So, bei uns, ja, wir können uns 2 Stunden hinstellen und singen, dann können wir noch Text lernen, dann können wir noch Schauspiel durchgehen, dann können wir noch Yoga machen, dann können wir auch noch Krafttraining machen, dann können wir noch stretchen, dann können wir uns noch die Choreos anschauen und dann können wir wieder von vorne anfangen, weil wir haben ja wieder den Text vergessen, müssen wir nochmal wiederholen.
Nee, das ist ja genau das, wir kommen nach Hause und es ist ja nicht so wie im normalen Job, du machst das Ergebnis deiner Arbeit, machst du fertig, gehst nach Hause und bist zu Hause und kannst jetzt nichts mehr machen, weil du halt zu Hause bist. Aber wir sind ja das Ergebnis unserer Arbeit.
Ja, genau.
Wir sind ja immer von uns umgeben. Wie sollen wir da ein Ende finden?
Es gibt auch kein Ende.
Nein, und das Ende müssen wir uns setzen.
Genau.
Und das ist das, weil wenn wir jetzt mal, heute, ähnlicher Gedanke. Was habe ich gemacht? 2,5 Stunden Gym, in Reel für Planet X aufgenommen, meine Songs nochmal durchgesungen, jetzt nehmen wir den Podcast auf, dann geht's in die Maske, dann gibt's Warm-up, dann spielen wir eine Show. Und was sage ich dann, wenn ich heute Abend Bett liege? Ja gut, bis auf die Show gespielt habe ich ja heute nichts gemacht.
Ja, genau. So, also. Ja, das ist irgendwie...
Und selbst das ist für mich, also und selbst das denkt man sich immer so, ja gut, aber ich mach's ja gerne.
Ja.
So, also ist ja keine richtige Arbeit. Ich möchte es gar nicht so betiteln, aber...
Ja, aber ich denke, weil wir es gerne machen und wir uns eben nicht dazu zwingen, es fühlt sich nicht so richtig wie Arbeit an, so, obwohl es sehr anstrengend ist. Also manchmal fühlt es sich wie Arbeit an, oft
Proben.
Auch. Proben, ja.
Und, das ist wirklich Arbeit.
Ne, und auch wenn man müde ist oder so, mal eine Vorstellung, manchmal fühlt es sich echt, ne, das gibt es ja auch so unter uns, dass wir sagen, oh, heute fühlt es sich wirklich nach Arbeit an.
Es gibt ja, man kann es ja auch mal so erzählen, ne? Ganz oft im Theater, was die Zuschauer gar nicht sehen, in Ensemblestellen, wenn Hauptdarsteller vorne Dialoge führen und im Hintergrund so leichtes Gemurmel ist, was wir bei Tutsi ganz oft hatten, weil Tutsi ja basically ein Stück ist, was die Geschichte eines Probenzeitraums erzählt, weshalb dann auch die Hauptdarsteller mal vorne standen, haben ihre Geschichte erzählt und wir im Hintergrund durften so erzählen. Es gab schon die eine oder andere Show, in der wir beide uns begegnet sind und gesagt haben, oh, heute gar keine Lust.
Ja.
Hoffentlich geht's schnell nach Hause.
Ja.
Und das ist ja auch okay. Man muss ja nicht immer, und das finde ich auch wichtig zu sagen. Und ich finde es auch ganz wichtig, auch in Anbetracht auf Auditions und andere Leute in dem Job einfach zu sagen, man muss nicht immer Lust darauf haben. Man kann einen schlechten Tag haben.
Ja.
Man muss nur wissen, dass man am Ende seine Arbeit gut erfüllt und dass man sie guten Gewissens macht.
Und wir haben ja mittlerweile einfach die Fähigkeit entwickelt, selbst wenn wir einen schlechten Tag haben, wir können trotzdem technisch alles abliefern. So, wir funktionieren trotzdem.
Ja.
Es ist natürlich leichter, einen guten Tag zu haben.
Ja.
Aber das ist natürlich an dem Job auch wirklich extrem schwierig, weil egal, ob deine Mutter gestorben ist, ob dein Freund Schluss gemacht hat, whatever.
Ja.
Es gibt, du kannst nicht einfach sagen, heute fühle ich mich nicht gut.
Sobald du auf der Bühne stehst, interessiert es keinen mehr.
Genau, und ein Zuschauer will dann ja auch die Geschichte sehen. Ein Zuschauer will ja nicht wissen, dass jetzt gerade deine Oma gestorben ist und dass dir schlecht geht.
Nee.
Das interessiert ja keinen. Also, außer halt, wenn du mit jemandem befreundet bist, aber es ist hart.
Ja,
manchmal ist es hart, aber auch da, das ist halt ein Job und auch da powern wir dann durch. Und es gibt bestimmt Jobs, die sind ähnlich, aber in anderen Jobs und anderen Berufsfeldern ist es wahrscheinlich, also gehe ich davon aus, dass es definitiv einfacher ist.
Ich meine, es ist ja auch ein sehr dankbarer Job. Ich meine, jetzt klar, ich will es überhaupt nicht beschönigen. Das finde ich, das machen mir viel zu viele Leute, dass sie den Job beschönigen und sagen, ach, es ist so ein Geschenk, dass man das machen darf. Das ist es.
Mhm.
Aber es ist auch genauso viel Arbeit und auch genauso viel Stress. Aber was ich sagen muss, gerade durchs Studium, ich habe so viel über mich gelernt und so viel mich persönlich weiterentwickelt und auch emotional weiterentwickelt. Ich weiß noch, bei der Aufnahmeprüfung hatten wir den Moment, dass wir 15 Minuten Monologarbeit mit einem Schauspieldozierenden bekommen haben. Und ich hatte mit einer Schauspieldozentin von uns, und sie wollte den Monolog, den ich dabei hatte, weil er relativ ernst war, weil er relativ witzig war, wollte sie ihn auf ernst machen. Mm. Und sie hat dazu gesagt, ja, kannst du weinen? Und ich war so, nee, ich kann so schon nicht weinen im Privatleben, wie soll ich denn dann auf der Bühne weinen? Und jetzt, bei der Premiere von unserem Abschlussstück, kam sie zu mir und war dann so, ja, Leo, du hast es geschafft, was soll ich sagen? 4 Jahre Studium und du kannst auf der Bühne weinen. Ja. Dein größtes Ziel, du bist durchlässig genug geworden, um mit deinen Emotionen umzugehen. Und das ist eine Sache. Ich habe in diesem Studium vor allem, ich glaube, das meiste, was ich in diesem Studium gelernt habe, war bei mich selbst.
Ja.
Und mehr brauchst auch. Also zumindest für Schauspiel möchte ich jetzt mal sagen. Gesang, Tanz ist sehr viel Technik und sehr viel Übung, sehr viel Training.
Also die Technik haben wir nebenbei auch gelernt. So.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, persönlich habe ich mich so viel nochmal weiterentwickelt.
Ja.
Weil aber auch, und das ist ja so ein bisschen, was ich auch verfolge mit dem Podcast und mit dem, was ich jetzt dann auch danach machen will, es hängt ja alles zusammen. Psyche, Körper und Stimme.
Ja, ja.
Und also ich habe jetzt auch eine wunderbare Schülerin für unser Einzelseminar. Wir lernen ja hier auch pädagogisch zu unterrichten.
Das stimmt, ja.
Und sie hat gesagt, du, mir geht es jetzt gar nicht so viel ums Singen, also ich muss keine Sängerin werden, aber ich möchte an meinem Selbstvertrauen arbeiten. Und da dachte ich, ja klar, ne, die Stimme, eine Stimme zu haben, die zu nutzen, das fördert natürlich extrem dein Selbstvertrauen.
Ja.
Vor Leute zu treten, etwas zu erzählen, etwas vorzusingen, das hilft dir extrem. Und Schauspiel, verschiedene Rollen kennenzulernen, verschiedene Menschentypen kennenzulernen und sich da rein zu versetzen, wie würde diese Person reagieren, was würde diese Person denken, was würde diese Person sagen, das fördert so deine Wahrnehmung von dir selbst, von anderen, auch im Umgang mit anderen. Und da bin ich auch echt extrem dankbar. Und
Ja, und am Ende ist es ja auch so, dass alle Rollen, die auf der Bühne spielen, wurden ja von Menschen geschrieben mit menschlichen Eigenschaften. Mhm. Das ist ja alles, was wir spielen, ist ja irgendwo in uns.
Ja.
Es ist ja nie so, dass wir uns komplett von uns entfremden müssen. Wir müssen nur finden, wir müssen nur den Teil von uns finden, der das auch versteht und das größer machen dann in dem Fall.
Ja, genau.
Und das finde ich auch so spannend einfach, was wir alles machen, also was alles in uns drinsteckt. Was für Abgründe, was für schöne Seiten, was für eine Kindlichkeit in uns allen noch drinsteckt.
Ja, ich habe ja mittlerweile, also ich bin ja sehr offen auch, und also ich habe aber auch so, mittlerweile glaube ich schon, niemand von uns wird böse geboren. So. Also natürlich gibt's Ausnahmen oder dass mal irgendwie Gehirn nicht richtig funktioniert, dass da irgendein Neurotransmitter fehlt oder was weiß ich, da gibt's bestimmt Fälle, aber ich habe das Gefühl, niemand wird böse geboren. Kein Baby ist böse. So, letztendlich unsere ganzen Erfahrungen, unsere biologischen Eigenschaften, DNA, natürlich auch unsere aktiven Entscheidungen, die führen alle irgendwann gesammelt dazu, was eben jetzt dann ist. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Aber schön geredet bis dahin.
Ja, ich war auch so, das ist spannend. Ja, okay.
Aber auf der Bühne meine ich, ich habe ja auch im ein oder anderen Schauspiel-Impro-Unterricht dann auch mal Rollen gespielt, die ein bisschen krasser unterwegs waren oder auch.
Oh, keine Arme hatten.
Die keine Arme hatten, ja.
Für die Information, Francesca hat mal eine Impro-Übung so in den, also so an die Wand gefahren, das kann man sich. Impro-Regel Nummer 1 ist immer Ja sagen, weil sonst fährt die Impro-Regel in die Wand. Francesca, ich weiß, also das war so ein Moment von, da war man einfach gerade mit dem Kopf woanders.
Ich war so überfordert in dem Moment. Und Jamila hat gesagt, sie trägt eine Mikrowelle, ob ich den Berg hoch, ob ich ihr helfen kann. Und ich sagte, nein, ich habe keine Arme.
Und dann hat Jamila gefragt, oh, bist du eine Schlange? Nein.
Das war ganz schlimm. Ja, das war mein erstes Jahr. Na, da hat die Technik gefehlt.
Ja, da hat die Technik. Aber es war ein so schöner Moment, an den ich mich immer noch gerne zurückerinnere.
Ich werde bis heute damit aufgezogen.
Oh. Francesca ist seitdem unsere Impro-Queen.
Ja. Aber mittlerweile habe ich mich weiterentwickelt. Ja. Aber ich wollte dazu
sagen... Aber auch das gehört dazu.
Ja, ich wollte aber dazu sagen, auch in diesen bösen Rollen. Weil ich sage ja manchmal auch, ne, wenn man jetzt zum Beispiel auch mal so jemand sehr Kriminelles irgendwie mal studiert, ne?
Ja.
Da steckt ja meistens echt eine krasse Kindheit dahinter, was auf gar keinen Fall irgendeine Ausrede ist. Aber ich denke mir manchmal so, boah, wenn ich so aufgewachsen wäre, wahrscheinlich mit meiner DNA, mit meinem biologischen Wesen, wäre trotzdem was anderes aus mir geworden. Es gab ja auch diese eine Studie, da hat man wirklich geguckt, okay, warum werden Menschen aggressiv oder warum reagieren manche Menschen aggressiver als andere? Und da hat man eben auch gefunden, dass zum Beispiel Menschen, die ganz ähnliche Kindheit hatten, gleiche Voraussetzungen, ne, zum Beispiel irgendwie Gewalt erlebt haben in der Kindheit.
Ja.
Beide Menschen, aber der eine Mensch wird aggressiv, der andere nicht. So, warum? Weil bei dem einen zum Beispiel ein Gen eher dominant ist und bei dem anderen nicht. So.
Ja.
Und dann allein so eine biologische Eigenschaft, da spielen natürlich tausende Faktoren mit rein, dass sowas ändert. Und deswegen, also es hat auf jeden Fall mich nochmal offener gemacht. Und es ist auch interessant, wie schnell man so eine Rolle auch annehmen kann.
Aber es ist ja, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen. Ich glaube, gerade wenn das Leute hören, die nichts mit Schauspiel zu tun haben, wir spielen ja nicht böse.
Ja.
Das ist ganz wichtig.
Genau. Ja.
Wenn wir eine Rolle spielen, die für das Publikum böse erscheint, wir kommen ja nicht auf die Idee zu sagen, so, ich bin jetzt der Böse im Stück.
Ja, genau, damit kann niemand was anfangen.
Nein, weil es ist auch nicht notwendig. Die Umstände lassen dich böse erscheinen.
Ja, genau.
Aber für dich sind das ja Handlungen, die für deinen Charakter total gerechtfertigt sind. Nimm dir alle Bond-Bösewichte.
Ja.
Die haben alle einen Grund, warum sie das tun. Ich finde, davon ist niemand ein Böse. Er ist böse, weil er neben Bond böse erscheint.
Ja.
Oder ganz.
Nur der Zuschauer denkt eben, ah, das ist der Böse.
Genau. Oder jetzt ganz populäres Opernbeispiel, Königin der Nacht in der Zauberflöte. Das ist für mich kein Charakter, der böse. Also sie ist, also ich gucke mir das Stück an und sehe niemanden, der böse ist.
Ja.
Ich sehe eine Frau, die sich zurückhöhlen möchte, was ihr gehört. Und Armin Sarastro, also Bro, ganz ehrlich, er hat nun mal nicht das Sorgerecht für seine Tochter und er kann sie nicht einfach entführen lassen.
Ja.
Und trotzdem ist seit jeher die Königin der Nacht als die Böse im Stück abgestempelt. Was ja total falsch ist, wenn man es mal darauf zurückbricht. Und kein Schauspieler würde an der Stelle spielen, ich bin jetzt der Böse im Stück.
Ja, genau.
Sondern
Kein guter Schauspieler.
Kein guter Schauspieler. Es gibt Leute, die machen das. Ja. Es gibt Leute, die kommen auf die Bühne und sind jetzt, ich bin jetzt böse.
Ja.
Und deswegen rede ich auch so. Und das Publikum soll von Anfang an wissen, dass ich böse bin.
Aber die werden dann normalerweise auch nicht als böse wahrgenommen.
Nein, eher witzig.
Ja, genau. Also
lächerlich,
das ist auch sehr interessant, dass diese Einordnung halt wieder auch bei uns passiert.
Und
bei demjenigen, der halt zuschaut. Und das ist, also da könnte man wirklich ewig drüber reden.
Ja.
Weil da gibt's auch, also das ist natürlich total schwer.
Um es auf Into the Woods zu beziehen, ich spiele den Wolf nicht einmal böse.
Ja.
Das ist also, das macht für mich überhaupt keinen Sinn, diesen Wolf böse zu spielen.
Es gibt nur eine Motivation.
Ich bin sehr nett zu dir die meiste
Zeit. Ja, du bist sehr nett zu mir.
Also.
Und du hast halt Hunger.
Ja.
Also, extrem, und das ist ja ein Trieb.
Ja.
Den kannst du ja nicht mal kontrollieren.
So. Nein.
Also klar können wir eine Weile lang kontrollieren, aber irgendwann wollen wir halt auch nicht verhungern.
So. Na eben.
Obwohl, da kommt man dann natürlich, das funktioniert nur ein Stück weit und irgendwann kommt man in Bereiche, da wird es dann gefährlich. So, dann kann man nicht mehr alles so erklären.
Das stimmt.
Aber in diese Bereiche wollen wir gar nicht.
Nein. Das ist auch nicht unsere Aufgabe.
Genau. Ich wollte dich wie jeden meiner Gäste fragen, die letzte Frage des Podcasts.
Würde ich sagen, ja.
Wenn du eine Sache von der Kunst gelernt hast, welche wäre das?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich darf öfter auf mein Bauchgefühl vertrauen.
Ja.
Ich darf öfter nach meinem Gefühl handeln, weil ich oft, weil man nicht nur ich, sondern ich glaube, jede Künstlerin liegt oft im ersten Gedanken richtig. Ich glaube, es sind die Selbstzweifel, die Umstände, die einen dann falsch entscheiden. Nicht falsch, aber anders entscheiden lassen. Und es ist, glaube ich, oft doch der richtige Gedanke. Man sagt doch auch Audition-Tapes aufnehmen. Der erste Tape, ja, meistens der beste.
Ja.
So, und das, ja, ich glaube, das ist es.
Oh, schön. Das nehmen wir mit. Damit würde ich sagen, beenden wir die Podcast-Folge.
Machen wir den Sack zu hier.
Machen wir den Sack zu.
Super.
Ich freue mich auf eine letzte Vorstellung mit dir.
Ich freue mich auch.
Und auf die letzten Monate. Aber zum Glück ist die Künstlerwelt klein.
Wir werden uns immer wieder sehen, Francesca.
Wir werden uns wiedersehen, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es dann in 10 Jahren gibt's ein, wie sagt man, Comeback oder so für den Podcast.
Ja.
Und ja, danke, dass du hier mit mir gesprochen hast.
Danke, dass ich dabei sein durfte.
Willkommen zurück aus dem Interview. Ich hoffe, dass ihr ja das Gespräch genießen konntet und dass ihr so ein bisschen mehr über so ein Musical-Studium erfahren habt. Und wie immer gehe ich jetzt auch noch auf 1-2 Themen ein, denn ja, wie ihr gehört habt, so ein Musical-Studium ist erstens nicht einfach und zweitens sehr anstrengend. Und was ich lernen durfte und ja, was man, glaube ich, auch lernen muss als Musical-Darsteller oder Musical-Darstellerin ist, ja, dass man sehr vielseitig sein kann und ja, die Stärke liegt in dem, worauf man sich fokussiert und worauf man seine Aufmerksamkeit lenkt. Aber das heißt nicht, dass die ganzen anderen Fähigkeiten irgendwie ausradiert werden oder gelöscht werden. Wie ich im Gespräch schon gesagt hatte, war das so ein bisschen meine Angst, dass ich alles verliere, was ich bis dahin gelernt habe. Und mittlerweile weiß ich, dass es gar nicht so ist, sondern mit der Erfahrung baut man einfach immer weiter aufeinander auf und Stück für Stück kommt da mehr dazu und man darf ins Vertrauen gehen. Man darf ins Vertrauen gehen, dass der Körper sich erinnert an diese ganzen Erfahrungen. Das fand ich zum Teil auch so spannend, weil manchmal war es so, dass ich bewusst gar nicht mehr, ja, gar nicht so erklären konnte, was ich eigentlich mache oder beziehungsweise bewusst dachte ich, das kannst du doch gar nicht mehr, das ist doch viel zu lange her. Aber unbewusst und durch diese Muscle Memory, also mein Körper hat sich erinnert, meine Muskeln haben sich erinnert, das sind Bewegungsmuster, ja, die einfach in einem drin sind und die wird man so schnell auch nicht mehr los. Und die hat man sowohl im Tanz, als auch im Gesang, als auch im Schauspiel und ich bin mir sicher, dass man das auf ganz viele Themen generalisieren darf und man braucht keine Angst haben, dass eine Fähigkeit ausgelöscht wird. Die wird einfach nur in so eine Kiste verpackt und irgendwo hinten an die Wand gestellt und wenn man sich wieder darauf fokussiert, dann kann man die Kiste auch wieder nach vorne holen und auspacken. Ich denke, dass das ein Gedanke ist, den wir alle mitnehmen dürfen, weil wir alle ganz viele Kisten an den Wänden gestapelt haben. Ja, wir dürfen, glaube ich, einfach auch dankbar sein und das anerkennen, dass wir so viele Kisten schon gestapelt haben, auch wenn sie vielleicht aktuell jetzt nicht im Fokus stehen. Aber wir dürfen uns einfach darauf verlassen, sie sind da und die arbeiten sozusagen im Hintergrund für uns. Weil sonst kann die neue Information gar nicht aufgebaut werden darauf. Ja, was denkt ihr denn dazu? Ihr könnt mir gerne auf Instagram schreiben oder ja, mir persönlich über die E-Mail oder wie ihr das auch immer möchtet. Ich komme ja immer gerne in den Austausch, weil alles, was ich sage, sind ja sowieso nur Gedanken und Fragen. Es heißt nicht, dass es so ist. Ja, und ansonsten freue ich mich sehr auf die nächste Folge und aufs nächste Mal. Bis dann!